Heute ist die Clara Kühne bei mir. Ich freue mich total. Das ist unsere zweite Folge zusammen. Und ja, ich bin schon ganz, ganz gespannt. Wir hatten ja schon mal das Thema, wie entwickelt sich vielleicht Problemverhalten im ersten Jahr und ähnliches. Und heute werden wir uns mal ja, sehr allgemein über das Thema vielleicht Beißverhalten oder aber auch Verhalten gegenüber anderen Hunden und ähnliches unterhalten. Also im Grunde so ein bisschen alles rund um das Thema, ab wann sollte ich mir eigentlich Sorgen machen im ersten Jahr und was ist vielleicht noch normal und was nicht und so weiter. Aber erstmal herzlich willkommen zurück. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, hallo und vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Freut mich auch wirklich sehr, dass ich nochmal hier sein darf, um das abzuschließen, mit dem wir angefangen hatten, thematisch. Wird auf jeden Fall spannend heute, denke ich.
Denke ich auch. Also ich glaube vor allem, weil es ja auch was ist, was viele, also jetzt speziell ja Welpenbesitzer, darüber reden wir jetzt erstmal hauptsächlich, einfach auch beschäftigt. Und ich glaube, das sind halt auch alles Sachen, die ich ja in der Hundeschule auch immer wieder sehe, wo ich so denke, ah ja, es sind einfach Dauerthemen und vor allem auch Sachen, die man witzigerweise eigentlich weiß und sie einen dann trotzdem überraschen. Warum ist das eigentlich so, dass, also jeder weiß ja, dass der Welpe überall reinbeißt, aber warum haben wir dann damit auf einmal immer so ein Problem?
Tja, das ist schon auch erstmal die wunderbare Eingangsfrage, das Ganze mal so zu betrachten. Also ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, selbstverständlich will man ja am Anfang auch auf gar keinen Fall irgendwas falsch machen. Man weiß ja, oder viele Menschen, die will ja auch nicht pauschalisieren, wissen ja und sehen ja, wie es auch, also Hunde, die gewisse Schwierigkeiten im Alltag haben oder die gewisse Probleme entwickelt haben und wollen ja alles tun, um denen entgegenzuwirken, dass sowas auch bei ihnen passiert mit ihrem Hund. Und dementsprechend habe ich immer das Gefühl, dass die Menschen sich halt auch, dass man so ein bisschen ja, verunsichert wird, ab wo vielleicht auch ein gewisses Verhalten doch irgendwie als etwas problematischer zu bewerten ist, als man denkt. Oder aber auch so allein das Thema, also können wir auch fast eine eigene Folge draus machen, ne? Wie lange Zeit oder wie lange darf es denn dauern, bis gewisse Themen, die bei einem Welpen erstmal vollkommen normal sind, sich langsam mal so ein bisschen ausschleichen und routinierter so im ganzen Alltag werden. Und das sind zumindest so die Fragen, die ich ganz häufig bekomme. Lustigerweise hatte ich heute Morgen auch erst einen Online-Termin mit einer Kundin, die auch einen Welpen sich zugelegt hat. Und da haben wir auch genau über die Themen gesprochen, weil man halt merkt, sie möchte nichts falsch machen und das ist ja auch alles super. Aber da hat man einfach auch sehr viel Verunsicherung rausgehört in Bezug auf, Clara, ist das normal, dass der Hund das tut und dass der Hund das immer noch tut und was sollte ich da jetzt am besten machen, damit das nicht bleibt und solche Geschichten. Ja. Also ich glaube, vorrangig ist halt da so ein bisschen ja, das, die Angst, was zu verpassen mit dem Raum. Also würde ich jetzt mal so meine Einschätzung zur Situation sagen.
Ja, und vielleicht auch, ich finde beim vor allem, was so jetzt so das überall reinknappen, die orale Phase des Welpens, sag ich mal, betrifft, es ist ja, glaube ich, auch einfach so, dass es manchmal, also ich finde, theoretisches Wissen, ja, der Welpe, der beißt auch überall rein und das zu erfahren, sind wahrscheinlich immer noch mal zwei Dinge. Und ich glaube, dass Welpen das ja auch, vor allem wenn die so abends ihre 5 Minuten haben und dann so ihre Zoomies kriegen, dass man dann auch oft sagt, oh Gott, das ist ja völlig außer Rand und Band und ist das noch normal? Und ich glaube, ich finde, also ich habe die Erfahrung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass vor allem mit Welpen ganz oft diese Hemmschwelle ist, Nein zu sagen und eine Grenze zu setzen. Vielleicht, weil die auch einfach so süß sind. Aber es ist halt, ich glaube, und dann kommt dieses, ne, was ist, wenn ich jetzt eine Grenze setze? Sage ich da jetzt Nein? Darf ich da jetzt Nein sagen? Das ist mir zu viel, aber mache ich das? Nee, dann sage ich lieber nur vorsichtig Nein. Ich will dem Kleinen ja nicht wehtun. Aber fördere ich dann, dass er vielleicht mich nicht mehr mag? Oder fördere ich, wenn ich nicht Nein sage, dass er dann irgendwie, keine Ahnung, das dann weitermacht? Und ich glaube, da fängt dann meistens so die Verunsicherung an.
Ja, also allein dieser Gedankengang reicht ja schon aus, als dass man, glaube ich, alles erstmal in Frage stellt, was man sich bis dahin ganz, vielleicht auch romantisch vorgestellt hat. Weil der Punkt ist ja auch so ein bisschen, ich fand das gerade ganz spannend, was du gesagt hast, mit dem Unterschied zwischen der Theorie, wie man es weiß, und der Praxis, wie es am Ende wirklich ist. Vielleicht ist auch ein Grund so ein bisschen das Thema, dass es zwar überall steht und man hört, dass es normal ist, dass so Sachen passieren und die Hunde halt auch so eine gewisse orale Phase haben. Aber ich glaube, es ist, also es ist natürlich auch schwer, es in der Theorie so darzustellen, wie es am Ende denn auch wirklich ist. Also gerade ich habe immer so kleine Mali-Welpen im Kopf, ne? Und das ist wirklich alles andere als romantisch, wenn die mal wirklich richtig loslegen mit ihren Zähnchen und überall reinknabbern und beißen.
Der Begriff Maligator kommt ja nicht von irgendwo
her. Ja, genau, das kommt ja nicht von irgendwo her. Und ich habe, glaube ich, noch nie in der Literatur irgendwas gelesen, was dem gleich kam, was ich erlebt habe. Mit unseren jungen Hunden. Also zumindest nicht in dem ganzen, in dem Wording, finde ich, geht das immer häufig unter, wie es denn wirklich dann auch wirklich, also aussieht. Ne?
Schreib doch mal ein Buch, wie es wirklich ist.
Ja, genau. Aber nee, das müsstest du doch eigentlich machen. Kannst du hier Anschluss machen.
Aber ich fände den Titel auch echt stark, wie es wirklich ist. Das finde ich gut.
Ja, bitte. Schreib's dir auf. Ich promote das.
Sehr gut. Ja, ich glaube, das ist, also ich finde, es ist wahrscheinlich auch eine Sache, die, und da können wir jetzt bestimmt das Ganze erweitern auf Kindererziehung. Ich glaube, man wird auch so voll gespammt mit, du sollst es auf jeden Fall so machen. Nein, du sollst es auf jeden Fall so machen und mach es bloß nicht so. Ja, aber du musst es auf jeden Fall so machen. Wenn du es nicht so machst, dann kriegst du einen ganz, ganz bösen Hund. Und ich glaube, dieses, bleib doch einfach mal du und sei einfach mal authentisch und trau dich einfach mal, ist meistens, finde ich, der beste Rat.
Ja, also ich glaube, da hatten wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen. In der Folge
Ja.
war es, glaube ich, zumindest ein Tipp, den ich mal mitgegeben habe. Punkt 1, bevor ihr euch einen Hund holt, löscht alle Social-Media-Kanäle schon mal.
Stimmt, ja.
Ja, weil das geht ja genau in die Richtung eben rein, ne? Weil, also um Gottes Willen, auch wenn, also könnt ihr mal hier alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr mal einen Test machen, wenn ihr Welpen habt, dann filmt doch mal irgendwie so eine Sequenz von 10 Sekunden und stellt die einfach mal hoch. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Meinungen, Ideen, Ratschläge und Handlungsanweisungen ihr wahrscheinlich in jede Richtung bekommen werdet,
Und
und
schreibt drunter, was
Prognosen
mache
und
ich falsch?
ja, genau, perfekt. Ja, und das ist halt so ein Punkt, ne? Und man muss natürlich auch mit dazu sagen, eine weitere, nennen wir es mal Variable, die dazu führt, dass man sich vielleicht am Anfang ein bisschen schwer tut mit dem Welpen, ist natürlich auch, dass, also könnte man vielleicht sogar eine Statistik erheben, aber die meisten oder viele Menschen, die einen Welpen haben, sind auch ja auch automatisch irgendwie viele Menschen, die überhaupt zum ersten Mal einen Hund haben, so. Und wie Hund
Du meinst,
funktioniert.
das tut man sich kein zweites Mal an.
Ja, das will ich nicht behaupten, aber ich glaube, vielleicht beim zweiten Mal ist man vielleicht mit einer etwas anderen Einstellung an der Geschichte. Also ich
Ja,
habe
gut,
keine
stimmt.
Kinder beispielsweise und ich habe den allerhöchsten Respekt vor Menschen, die Kinder haben. Das ist für mich nochmal ganz andere Liga. Und da höre ich aber auch immer so dieses, ja, das Erste und beim zweiten ist das schon alles viel entspannter und pipapo, keine Ahnung. Und ich denke mir so, um Gottes Willen. Also, ja,
Krieg doch gleich das
deswegen.
zweite, dann ist es doch vielleicht einfacher.
Oder Zwillinge einfach direkt.
Ja.
Niemals. Ja, aber ich glaube, so ist es bei Hunden ja letztlich auch nicht anders, ne? Also gerade wenn ich als Ersthundebesitzer mir einen Welpen ins Haus hole und selbst wenn ich die besten Bücher und alles gelesen habe, in der Realität, liebe Leute, und das wird einen vielleicht erstmal überfordern, aber das soll ich bitte nicht verunsichern, sehen die Sachen anders aus, als sie geschrieben in dem Buch stehen, als Möglichkeit. Also nicht, dass es sie komplett unterscheidet, aber halt einfach so die Ausprägung dessen hat halt nochmal einen anderen Geschmack, häufig.
Ja, und ich glaube, man unterschätzt halt auch einfach den eigenen Charakter und den Charakter des Hundes, weil das ist ja
Ja.
das, was nicht im Buch steht.
Ja,
Also ich
voll,
glaube,
absolut.
in der Theorie, und das stimmt ja auch immer alles, was in den Büchern steht, also nein, nicht alles, aber das meiste stimmt ja, was in den Büchern steht. Und ich glaube, dass, aber wenn ich zum Beispiel, wenn da steht, keine Ahnung, mach beim Welpen A, B, C, dann ist ja auch immer die Frage, fühle ich mich gerade emotional dazu in der Lage? Habe ich gerade die Ruhe, das zu machen? Und ich finde, das ist auch vor allem, ich kriege ja auch jetzt gerade so viele Leute schreiben, also mein Hund macht das und das und das, hast du da einen Tipp? Und ich glaube, dass dieses auch, oder auch die Anfrage, ne, kannst du Online-Training machen? Ich glaube, ich finde das so schwierig, weil du kannst in der Theorie was vermitteln, 10 Leuten und alle machen es unterschiedlich, obwohl sie rein theoretisch das Gleiche machen. Und ich glaube,
Ja.
das ist so das, was viele einfach unterschätzen oder auch vielleicht am Anfang nicht wissen, dass es einfach nicht immer oft darauf ankommt, dass du das einfach nur machst, sondern wie du es machst. Und ich glaube,
Ja,
das
genau.
führt dann
Ja.
ganz oft zu Problemen.
Und halt den wahnsinnig wesentlichen Faktor, den du auch benannt hattest, und zwar die Tatsache, dass es halt auch super unterschiedlich sein kann. Also ich würde nicht behaupten wollen, dass ich auch bei unseren Hunden ein gleiches Vorgehen habe, hundübergreifend, ne?
Ja.
Oder hatte, auch in der Welpenzeit beispielsweise. Also auch da ist, und letztlich kann es auch diese Nuancen sein, die halt einfach den großen Unterschied machen, ne? Also schon als Welpe gehen die natürlich anders mit Schwierigkeiten, Konflikten um.
Ich erinnere mich einmal an was, da musste ich echt lachen. Da war eine Sequenz mit einem hochaggressiven Hund und einer Trainerin, wo ich mich auch mal frage, mutig, dass man das online stellt. Okay, sie hat es online gestellt und sie arbeitete mit diesem hochaggressiven Hund. Und eine hatte einen Remix daraus gemacht und kommentierte das mit, sie würde so negativ oder so mit Strafe, ich weiß gar nicht mehr, was war, niemals mit ihrem Hund arbeiten, sie hat es auch nie gebraucht. Und dann siehst du sie mit ihrem Labrador auf der Couch sitzen und kuscheln, sagte, also ich habe das nie gebraucht und ich muss das nie machen und sie kennt sich ja mit Hunden aus. Und da habe ich so gedacht, das ist so crazy, weil du kannst halt nicht so einen hochaggressiven Hund nehmen, der was weiß ich was für eine Geschichte hat, auf irgendeinem Level ist, wo du den ja kaum noch ansprechen kannst und den mit deinem Labrador vom Züchter gleichsetzen, den du vielleicht von Anfang an hast, der vielleicht auch ein ganz entspannten Charakter hat, du kannst es nicht vergleichen.
Also, ich finde crazy, wie du es genannt hast, finde ich einen wirklich sehr höflichen Ausdruck dafür. Ich finde das schon fast
Anmaßend?
übergriffig. Ja, oder anmaßend, ne? Also zum einen über den Menschen zu urteilen, den man ja offensichtlich auch nicht kennt. Also in vielen Fällen ist es ja so, dass, oder in den meisten Fällen ist es ja so auf Social Media, dass man den Menschen dahinter nicht mal kennt. Und auch den Hund letztlich, ich sag mal, darüber Aussagen zu treffen. In Bezug auf, was ist deine Stichprobe? Deine Stichprobe ist der eigene Hund, der zu Hause sitzt. Also das ist auf einem Maße anmaßend, wo ich mir immer denke, wow. Also vor allen Dingen, weil das ist ja so ein bisschen dieser konträre Punkt, ne? Ich will jetzt gar nicht, dass wir uns so weit entfernen vom Thema
Kommen
Sozialisierung.
wir jetzt mal drauf zurück.
Aber es ist ja immer der Schrei nach berechtigterweise, was ich ja auch vertrete, individuellem Trainingsansätzen, ne? Und gleiche Personen sind es aber, oder häufig auch, die dann im Internet beispielsweise so pauschale Aussagen rausschreien, wie nach dem Motto, bei meinem Labrador hat das funktioniert, was du eben gerade beschrieben hattest, so dieses oder jedes Vorgehen als Beispiel. Und nee, das ist, finde ich, eine Eigenart, wo ich einfach immer nur den Kopf schütteln kann, wenn ich sowas lese. Ich habe schon ganz, ganz häufig, habe ich auch auf also Social Media, könnte ich, glaube ich, ein komplett eigenes Buch drüber schreiben inzwischen schon, weil mich das so mit beschäftigt, weil ich halt auch die Auswirkungen des Ganzen merke, auf die Halter, die dann im Coaching beispielsweise sind. Und jetzt habe ich den Faden verloren, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Sehr gut, Clara.
Du warst gerade dabei, dass du dir dein Buch darüber schreiben könntest, was du
Ja,
auf Social
genau.
Media alles.
Weil ich gerade noch so einen Gedanken im Kopf hatte. Jetzt ist er weg, verdammte Scheiße. Nee, es ging drum, ach genau, ja, einfach nochmal so ein bisschen der Punkt, ne? Zu sagen, guck mal, nur weil ich einen Hund schon mal erfolgreich erzogen habe, mit der und der Herangehensweise, und das glaube ich auch, dass die Menschen das haben, definitiv. Also ich
Ist ja
will
auch
denen da
super,
ihren Erfolg nicht
wenn man
absprechen.
eine erfolgreiche Methode für seinen Hund gefunden hat.
Super, genau, alles fein. Finde ich ganz toll. Ja, aber so dann Momentaufnahmen von 10 Sekunden von fremden Menschen und Hunden im Internet in irgendeiner Form bewerten zu wollen, das ist etwas, das maße ich nicht mal mir an, weil. Selbst wenn ich Hundetrainerin bin, ne, oder wir Hundetrainer sind, heißt das ja nicht, dass wir in 10 Sekunden Sachen interpretieren können oder so vollumfänglich interpretieren können, dass man sagen könnte, okay, ich habe den kompletten Fall jetzt verstanden oder die komplette Erziehung verstanden oder die Defizite in der Erziehung verstanden. Dazu gehören ja weitaus mehr Informationen. Und ich glaube, das wissen halt eben genau die Menschen, die mit Hunden auch arbeiten oder viele Hundehalter auch, die nicht nur für 3 Meter Feldweg denken. Und dementsprechend würde ich nicht mal auf die Idee kommen, da jetzt anhand so eines kurzen Videos zu sagen, okay, die Erziehung ist jetzt komplett falsch oder komplett richtig oder.
Und bevor wir jetzt eine ganze Social Media Folge daraus machen, gerade noch der Einwand von mir. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe mal ein Video gemacht darüber, warum ich keine Trainingsvideos also mache, wo ich erkläre, wie was geht, weil ich nämlich auch es schwierig finde, manchmal diese Trainingsvideos zu posten, weil ich habe immer oder ich hatte immer Bedenken, dass Leute das dann halt teilweise nachmachen. Und ich sehe dann auch, ich hatte letztens auch so eine Debatte, da konnte ich meinen Mund auch nicht halten. Da habe ich dann auch kommentiert zu einem Trainer, der wirklich meiner Meinung nach nicht nur was Falsches gesagt hatte, sondern auch was gesagt hat, was dem Hund nachweislich schadet. Und dann konnte ich dann auch nicht die Klappe halten. Und dann kam das Argument, ja, ich wüsste ja gar nicht, was vorher und nachher passiert. Und dann habe ich gesagt, ja. Aber wenn ich ein Trainingsvideo als Trainer poste und der Meinung bin, dass das, was vorher und nachher passiert, relevant ist, um zu verstehen, was in dem Video passiert, und ich meinen Zuhörern vermittle, dadurch ja vermittle, so machst du das, fände ich es gut, wenn dann erklärt wird, dass vielleicht vorher und nachher etwas anderes passiert. So zum
Ja.
Beispiel. Und deshalb finde ich es grundsätzlich sehr schwierig. Und würde daher auch immer vorsichtig sein. Das ist ja so, ne, so Leute wie Cesar Millan haben hier immer Einblender. Bitte wenden Sie unsere Technik nicht ohne den Rat eines Fachmannes an. Und ich denke mir immer so, Leute, jeder macht das ohne den Rat eines Fachmannes. Und das ist halt das Schwierige. Und deshalb wirklich, Leute, nehmt das bitte ernst, wenn ihr irgendwo Trainingsvideos seht. Wendet es bitte nicht ohne den Rat eines Fachmannes an, weil es ist einfach, ihr wisst einfach A nicht, was vorher nachher passiert ist. Und wenn ihr nur eine Sequenz nehmt, dann ist es schwierig. Und selbst wenn ihr eins zu eins genau das macht, kann es sein, dass ihr es trotzdem anders macht, weil ihr andere Menschen seid und andere Hunde habt und so weiter.
Ja. Wir löschen einfach Social Media. Haben wir doch jetzt schon gesagt.
Alles klar. Ich glaube,
So.
ist cool. Dann muss ich nicht mehr so viel arbeiten, weil das mit dem Content ist echt anstrengend.
Ja. Und dann bleiben wir einfach ganz instinktiv bei der Frage oder bei den nächsten Schritten Sozialisierung, selbstständig,
Genau.
ohne irgendwelche Menschen aus Social Media, die einem erzählen, wie man es machen sollte.
Gerade noch, um das Thema, womit wir angefangen haben, zu schließen. Was würdest du denn sagen zum Thema Beißhemmung? Ab wann kommt denn der Punkt, wo du sagst, oh, jetzt wird's kritisch? Kann man das sagen, wo man sagt, oh, ich bin ehrlich, jetzt würde ich mir ernsthaft Gedanken machen?
Ah, also beziffern kann ich es nicht. Also zu sagen, jetzt keine Ahnung, mit 20 Wochen sollte der Welpe nicht mehr in Hände beißen oder sonst irgendwas machen, das würde ich nicht, weil es halt einfach auch wieder super unterschiedlich ist und weil der Punkt ist, worauf man sich eigentlich konzentrieren sollte, ist halt Entwicklung zu beobachten, ne? Also egal, ob wir jetzt über Beißhemmung sprechen oder über sämtliche andere Problematiken, mir geht es halt um die Frage gar nicht, wie schnell ist das Ganze beendet oder bis wann muss das Ganze durch sein, das Thema, sondern die Frage, wie sieht denn die Entwicklung jetzt über die Tage und Wochen aus? Also habe ich das Gefühl, da findet etwas, ein Lernprozess statt bei meinem Hund oder bei meinem Welpen? Oder habe ich das Gefühl, es stagniert oder habe ich das Gefühl, es wird eventuell sogar schlimmer? Das kann natürlich auch sein. Und dann kommt für mich noch ein relevanter Punkt hinzu und zwar, das geht es so ein bisschen auch in mein Steckenpferd rein mit dem Thema Aggressionsverhalten, kommt man dann halt auch bei einem Welpen oder heranwachsenden Hund und vor allen Dingen bei pubertären Hunden auch unter Umständen mal an den Punkt, wo diese Art und Weise, dieses in die Hände beißen und keine Ahnung, die spielerische Komponente so schleichend verlässt, was man daran merkt, dass es beispielsweise in anderen Situationen gezeigt wird, wie ein keine Ahnung, ich manövriere meinen Hund mal in irgendeiner Form auf die Decke, also ich schicke den dahin oder ich halte den mal fest, ne? Und dann merke ich da, dann fängt der extrem oder exzessiv an meinen Runden rumzuknabbeln und wird motorisch extrem unruhig und keine Ahnung, ne? Dann ist das für mich auch so ein Punkt, als nächste Variable die Frage, in welchen sich wiederholenden Situationen kann ich dieses Verhalten beobachten und natürlich auch, und das ist jetzt auch vor allen Dingen wichtig für den Lösungsvorgang des Ganzen, welche Wirkung hat der Hund durch sein Verhalten oder was passiert daraufhin? Ne? Also fange ich dann irgendwie ein Spiel an, weil ich auf einmal auch es lustig finde oder verschaffe ich dem Hund darüber Raum? Und das Tückische ist halt einfach beim Thema Beißhemmung so die Tatsache, dass es am Anfang immer ganz, ganz süß ist. Und natürlich auch in der spielerischen Komponente häufig gezeigt wird und sich dann aber halt auch ganz schnell verlagern kann in eine, ich sag mal, in ein Konfliktverhalten.
Und ja auch teilweise auch schon in Maßregelung vom Hund dann auch.
Ja, durchaus. Also genauso, ja.
Und ich finde das Tückische und das Schwierige ist auch manchmal, diese kleinen Milchzähnchen, die sind halt auch einfach so fies, dass man aus Reflex oft zurückzieht und
Ja.
dadurch der Hund aber Erfolg hat und man das halt ganz oft vergisst, dass man in dem Moment, wo man zurückzieht, weil man vielleicht, wie du sagst, ich will den Hund auf die Decke schicken, der dreht sich um, hackt mir einmal die Zähnchen rein, ich ziehe zurück und in dem Moment lernt er, okay. Dann lässt sie los. Und
Ja.
dann kann das halt auch ein bisschen nach hinten losgehen. Ich glaube, also manchmal können so Gartenhandschuhe auch praktisch sein.
Heute Morgen hat man kurz über Metzgerhandschuhe gesprochen bei dem kleinen Hund. Ja, genau. Und was man aber auch vergisst, ne, und das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass Hunde lernen ja über spielerische Komponenten beispielsweise auch Lösungen, ne? Oder ich sag mal, Verhaltensweisen werden da ja oder können da angelernt werden, die in komplett anderen Situationen auch dann probiert werden könnten. Ne? Also Hunde sind ja eigentlich, also sind, die denken ja eigentlich einfacher als wir, möchte man mal behaupten, ne? Und sind dadurch auch weitaus smarter als wir, weil die nicht alles verkopfen. Aber die überlegen halt, machen so ihre Erfahrungen im Spiel und pipapo und bekommen dann eine Reaktion darauf. Und dann wird das halt, wie du ja auch gerade gesagt hast, entweder durch eine maßregelnde Komponente oder durch einen Raum verschaffen, kommt der Hund in eine andere Situation, wo kein Spiel stattfindet, sondern irgendwas, was der Hund gerade doof findet. Weiß dann aber aus anderen vergangenen Erfahrungen in anderen Kontexten, ey, guck mal darüber, habe ich schon mal dieses oder jenes erreicht oder das hat mir folgendes Verhalten gebracht, Türen geöffnet und dann wird das natürlich auch da unter Umständen wieder hervorgerufen, dieses Verhalten. Ne? Also es war jetzt sehr plakativ, also vereinfacht dargestellt, ne? Also
Ich
so
fand's, ja, aber
komplex denken
hilft ja,
Hunde
es zu
nicht,
verstehen vom Prinzip her.
Genau, ne? Es geht immer drum, und das ist, wenn wir schon wieder Tipps sammeln, auch vielleicht für die weitere Sozialisierung des Hundes, immer die Funktionalität von Verhalten zu prüfen, ist für mich ein wichtiger Punkt, ne? Also sich immer zu hinterfragen, was hat der Hund gerade eigentlich über sein Verhalten erreicht? War das gut, ne? Ist das eventuell schlecht? Oder halt auch beobachten, wo habe ich sich wiederholende Verhaltensmuster, die halt ja, zu einem Problem werden könnten, wie beispielsweise das Thema mit dem Beißen.
Das ist doch jetzt ein schöner Übergang, Lernverhalten zum Thema Sozialisierung. Ich finde ja, ne, es ist ja auch, also ich glaube, das ist ja egal, ob der Hund jetzt mit uns rangelt oder mit anderen Hunden rangelt. Das ist ja auch immer so ein Thema, dieses, ab wann spielen die jetzt nicht mehr, ab wann muss ich da jetzt eingreifen, ab wann ist mein Welpen zu viel? Und Sozialisierung ist ja einfach so ein wichtiges Thema im ersten Jahr. Und ich glaube, auch das ist ja für viele wirklich schwierig manchmal einzuschätzen. Aber was viele ja vergessen oder unterschätzen, finde ich, ist, dass ja Sozialisierung nicht immer nur Sache unter Hunden ist.
Nee, oh Gott. Ja, das ist aber auch ein wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, weil es ist so mit einer der nächsten Mythen oder großen Fehlerquellen, die man so häufig macht. Also zwei Gedankengänge bekomme ich damit häufig zu hören. Zum einen der Gedankengang, ja, mein Hund braucht ganz, 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 ganz viele so Hundekontakte, damit er schön erzogen wird, so. Na, und dann wird halt marathonmäßig verschiedene Hundekontakte abgesammelt oder immer wieder der Hund in Kontakt gelassen und man ruht sich so ein bisschen darauf aus, dass da ja dann Sozialisierung stattfindet und dann passiert das ja quasi alles automatisch. Und dann so ein bisschen auch der Punkt, oder was ich daran, anders gesagt, was ich daran so ein bisschen schwierig finde, ist halt nicht nur die Tatsache, dass offensichtlich das nicht ausreicht, um von Sozialisierung zu sprechen. Es gerade, wenn wir auch an den heranwachsenden Hund denken, also pubertären Hund beispielsweise, ist das auch ganz häufig super unfair den anderen Hunden gegenüber. Ja, also ich kann nicht von anderen Hunden verlangen, dass die den Erziehungsauftrag übernehmen, der eigentlich mir zugeteilt worden ist mit dem Kauf meines Hundes als Beispiel. Natürlich kann ich das mal machen oder es ist auch gut, deswegen finde ich Welpengruppen, die gut angeleitet sind mit erwachsenen Hunden, auch super. Ich mache ja auch selber viel Sozialkontakt mit den Hunden, die bei mir im Training sind. Das ist alles super wichtig und schön, aber halt einfach mit einer gewissen Moderation dahinter und mit der richtigen Verantwortungsverteilung.
Was würdest du denn sagen, fangen wir von vorne an, wie viel Sozialkontakt braucht ein Welpe so deiner Meinung nach im ersten halben Jahr, also um gut sozialisiert zu sein und zu wissen, hey, ich komme damit klar?
Willst du jetzt eine Zahl hören? Zwölf?
Nee, aber im Sinne von 12. 12 im Monat.
12 Stunden.
42. Nee, Scherz beiseite. Nein, ich meinte im Sinne von sowas. Reicht meinem Hund die eine Stunde in der Woche mit in der Welpengruppe? Oder sollte ich noch weitere Kontakte mit anderen Hunden pflegen? Sowas meinte ich eher.
Ja, okay. Also, finde ich auch wieder, also nicht zu pauschalisieren, weil die Frage ist immer natürlich zum einen, was ist der Welpe selber für ein Charakter, ne? Und natürlich, also was für ein Background hat der Hund vielleicht auch, ne? Also es gibt durchaus auch Welpen, gibt es ja auch im Tierschutz, gibt es ja auch viele Welpen beispielsweise, ne? Mit einem gewissen Background, wo ich halt auch sagen würde, okay, unter Umständen sehe ich da gewisse Schwierigkeiten im sozialen Umgang mit anderen Hunden, sei es Unsicherheiten oder extreme Aggression als Beispiel, ne? Also es gibt schon auch Welpen, die da so in die Richtung ticken. Und natürlich ist das dann für mich ein Hund, wo ich dann sage, ey, guck mal, ich glaube, ich würde es dir empfehlen unter Anleitung, ja, und dazu gehört ein Fachpersonal, was das sieht und erkennt und dementsprechend moderieren kann, was da passiert, mal mehr Hundekontakte zu sammeln. Aber es gibt halt auch die Fälle an Hunden, wo ich sage, schon einfach aufgrund der Tatsache der Priorisierung des Ganzen, ist ein regelmäßiger Kontakt im Sinne von, keine Ahnung, dreimal in der Woche, zweimal in der Woche, aus meiner Sicht überflüssig. Also, weil es dann als beispielsweise, ne, wenn ich sehe, okay, der Welpe, der ist prinzipiell, ist der Feini mit Hunden. Also, er verhält sich normal, ohne Befund, könnte man auch sagen, ne? Aber der hat halt krasse andere Schwierigkeiten, auch im Bereich Sozialisierung, die jetzt eher sekundär was mit Hunden zu tun haben. Dann würde ich halt oder dann empfehle ich halt auch die Priorisierung so zu legen. Ne? Also ich sollte immer eigentlich erstmal das priorisieren, wo die Schwierigkeiten des Hundes liegen und aber auch kombiniert damit, was ich mir für die Zukunft als von meinem Alltagshund wünsche. Na, und muss da natürlich viel mit meinem Hund arbeiten. Und das klingt jetzt erstmal auch so, als wäre das alles total hart und mies und blöd und man macht nur das, was dem Welpen nicht liegt. Aber das kann man ja auch auf eine spielerische Komponente machen. Ja, also ich würde sagen, 1 bis 3 Mal in der Woche, je nachdem, was für einen Hund du hast.
Und ich würde es noch ergänzen. Ich glaube, ich würde sagen, ich würde die Sozialkontakte von meinem Welpen, der ja, finde ich, schon auch ein Bedürfnis danach hat, sich so auszutoben, auch mit anderen Hunden, auch immer auf Hunde begrenzen, von denen er auch was hat und lernt. Also zum Beispiel,
Ja.
wenn ich jetzt meinen Hund, meinen Junghund, meinen Welpen, whatever, immer nur mit den 3 Nachbarsjunghunden in Sozialkontakte bringe, kann es sein, dass der nur lernt, geil, ich kann mich prügeln bis zur Unkenntlichkeit und es ist einfach geil. Also soll heißen, wenn ich beispielsweise den Mali nur mit 2 Mali-Junghunden aufwachsen lasse, dann werde ich einen anderen Mali haben, als wenn ich meinen Mali mit dem 8 Jahre alten, keine Ahnung, Priya aus der Nachbarschaft und dem Mops aus, keine Ahnung, der auch total gut sozialisiert ist und schießt mich tot. Also ich glaube, dass da wäre mir noch wichtig zu sagen, ich würde es erweitern durch, wichtig ist, dass er gute Sozialkontakte hat, dass er auch Sozialkontakte zu Hunden hat, die ihm beibringen. Nein, wir spielen nicht mit jedem und ich mag das auch nicht und ich brauche das auch nicht. Und vor allem für Welpen, dass sie nicht nur Kontakt zu Welpen haben, sondern eben auch viel Kontakt zu gut sozialisierten Erwachsenenhunden, die den einnorden.
Ja, voll, absolut. Also ist ja letztlich auch, ne, es ist... Ein Hund ist im Prinzip auch nur ein Mensch oder ein Mensch ist auch nur ein Hund. Ne? Und man muss ja auch mal so ein bisschen überlegen, so was hat mir denn gut getan oder was würde mir vielleicht auch helfen in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Und ein wesentlicher Faktor, und das ist einfach bei Hunden genauso, ist schon die Fähigkeit, sich einfach auch auf wechselnde oder andere Individuen einzulassen. Also das muss ja nicht so aussehen, dass sie sich ganz toll finden immer. Also mein Hund muss nicht alles gut finden. Nächster Mythos. Aber... es ist schon sinnvoll, wie du schon sagst, durch sinnvolle, ausgewählte Sozialkontakte und dann halt auch im Verlauf vielleicht auch mal wechselnde Sozialkontakte. Also jetzt bitte nicht jeden Tag rausziehen und alle Hunde, kommen wir gleich noch drauf zurück. Das muss nicht sein. Ja, aber ich sag mal, so peu à peu halt auch einfach mal so sagen, oder Gruppen zu nutzen, wo gemischte Hundegruppen beispielsweise dabei sind, damit der Hund halt einfach lernt, okay, guck mal, mit dem Bello, ja, der hat ein bisschen eine größere Individualdistanz, dann muss ich mich da halt einfach mal so ein bisschen anpassen. Oder bei dem anderen, der ist extrem körperlich mir gegenüber, dann muss ich halt auf den anders reagieren. Ja, und diese Flexibilität in der Kommunikation und in der Frage, wie mein Hund auf anderen Hunde zugeht, ist ein, finde ich, ganz, ganz wesentlicher Faktor in der Sozialisierung, wenn wir über verschiedene Hundegruppen beispielsweise sprechen.
Und um dann auf dein Beispiel auch zurückzugreifen, was ich eigentlich ganz, ganz gut gerade fand, dieses, nehmen wir mal an, es wäre jetzt ein Mensch, muss man sich immer vorstellen, was hilft denn meinem Kind, gut sozialisiert zu werden? Und ich würde jetzt behaupten, meinem Kind hilft es nicht, gut sozialisiert zu werden, wenn es mit 2 anderen kleinen Kindern und einem Teenager aufwachsen würde, weil es dann nach einigen Jahren bestimmt auch was gelernt hat, aber... Es würde sich anders entwickeln, als wenn es auch mit Erwachsenen aufwächst, die vielleicht ganz anders Dinge beibringen. Weil letztendlich lernen wir von unseren Eltern ja auch irgendwo, wie man sich benimmt, was man macht, was man nicht macht und nicht unbedingt vom Nachbarskind. Aber das Nachbarskind ist auch wichtig, ja, weil ich brauche jemanden, mit dem ich Scheiß machen kann, aber ich brauche jemanden, der mir zeigt, wo ich sagen kann, hey, ne, also das und das macht man nicht. Und ich glaube, genauso ist es halt auch beim Hund eigentlich, ja, oder?
Ja, voll. Also es sind ja alles irgendwo unterschiedliche Beziehungen, ne, spricht man ja auch von, mit verschiedenen Funktionen und verschiedenen Rollen innerhalb der Beziehung. Und ja, ich finde auch das mit dem Menschenbeispiel nicht schlecht, weil man muss ja sich auch mal ein bisschen überlegen, also Sozialisierung, ne, das ist ja nicht einfach irgendein Begriff, sondern das bedeutet ja im Prinzip, dass... darauf vorbereiten, wie das Leben später ist, so. Ne? Und ja, auch heute beispielsweise arbeite ich oder habe ich auch nicht nur Kontakt mit Gleichaltrigen, ja, sondern ich musste auch lernen, mit Älteren, Jüngeren irgendwo zurechtzukommen. Und das ist alles ein Prozess. Das muss auch, darf und soll bitte auch nicht alles auf einmal passieren. Aber alles ist irgendwo wichtig, sich damit zu konfrontieren. auch mit Konflikten, ne, letztlich, die dann auch in der Pubertät unter Umständen immer mehr werden. Aber da entwickelt sich auch Konfliktkompetenz. Und deswegen, ganz egal, ob wir über Hundegruppen sprechen oder allgemein Erziehungsinhalte, was auch immer, man sollte sich immer den Leitsatz, finde ich, vor Augen halten. Es geht in dieser Phase darum, den Hund an alles heranzuführen, unter Anleitung und unter Vertrauen, ja, was der Hund im späteren, womit er im späteren Leben konfrontiert wird oder was sein Leben sein wird. Ne? Und schon allein die Tatsache, dass wir unsere Spaziergänge mit Sicherheit nicht Normalis treffen, hoffentlich, ist halt ein Punkt, warum ich sage, macht schon Sinn, dass der Hund halt einfach lernt, unter verschiedenen Reizen, verschiedenen Aspekten, verschiedene optische Merkmale, verschiedene Persönlichkeiten, sich halt einfach damit mal auseinanderzusetzen und daran zu wachsen.
Was würdest du denn sagen, was soll denn der, oder was kann denn der Halter tun? Oder was ist die Aufgabe des Halters oder der Part des Halters, was die Sozialisierung angeht? Weil der sollte ja im Idealfall nicht einfach nur daneben stehen und zugucken.
Nee, besser nicht. Also es kommt jetzt halt auch wieder drauf an, von welchen Bereichen wir sprechen, ob es jetzt eine Hundegruppe ist oder ob es jetzt Sozialisierung auf Umgebungsreize betrifft. Aber bei Hundegruppen angefangen ist halt einfach meine Aufgabe im Prinzip zwei Sachen. Zum einen möchte ich meinem Hund Schutz geben, wenn Schutz notwendig ist. Na, also mein Hund muss natürlich oder soll natürlich auch erfahren, ey, ich bin in deinem Leben auch deine Anlaufstelle für Probleme. Ich spiele eine Rolle. Ja, bei manchen Hunden heißt es eher, ich spiele eine Rolle. Bei anderen ist es ein, ich helfe dir. genau, deswegen sollte ich halt gucken oder auch erkennen. Und deswegen ist eine Anleitung auch immer super, super wichtig. Ist mein Hund gerade überfordert? Sollte ich da vielleicht mal eingreifen, die voneinander trennen, meinen Hund zu mir holen, da so ein bisschen die anderen Hunde wegschicken, na, als Möglichkeit. Und dann ist natürlich noch die andere Aufgabe von Kategorie andere Hunde oder andere Situationen, meinen eigenen Hund auch mal auszubremsen als Möglichkeit. Ne? Also das war ja das, was ich eingangs auch gesagt hatte, was man halt auch manchmal beobachtet auf so Hundewiesen. Ne? Da wird dem erwachsenen Hund komplett die Verantwortung überlassen für diesen völlig übertreten, pubertären Mali-Rüden in seiner besten Zeit. Und das ist meistens eine Situation, also zum einen finde ich es halt, wie gesagt, unfair an einem gewissen Punkt, wenn ich merke, ey, der andere, der erwachsene Hund, der kann sich da überhaupt nicht durchsetzen, weil die körperlichen Konditionen nicht so sind oder weil er auch einfach gar keinen Bock hat, ne, und einfach nur weg will aus der Situation.
Oder einfach überfordert ist auch mit der Situation. Oder
überfordert ist, genau. Ne, und dann ist halt für mich noch ein wesentlicher Punkt, meistens kippen solche Situationen dann ja auch in, ich sag mal, Bereiche rein von Konflikten oder Aggressionsverhalten, wo ich auch sage, das darf mal passieren, das muss mal passieren, dass Hunde sich einfach auch mal aggressiv miteinander auseinandersetzen. Das gehört auch zur Konfliktkompetenz dazu. Das ist ja die normale Sprache der Hunde auch irgendwo. Aber wenn das halt nur der Fall ist, dass mein kleiner Hund immer, weil er anderen so auf den Sack geht, immer nur eins auf die Mütze bekommt, ne, und extrem eingestaucht wird, dann ist halt auch für mich so ein bisschen die Frage, sollte ich da nicht eigentlich einfach mal eingreifen? Jetzt nicht in Bezug auf den anderen Hund, der meinen zusammenstaucht, sondern in Bezug auf meinen Hund, dass ich halt mal früher sage, okay, jetzt machen wir mal kurz eine Pause hier an der Stelle. Mhm. Na? Oder ich breche mal Situationen frühzeitig ab. Weil, und jetzt kommen wir direkt zur nächsten Stelle, heute geht's ab wie Sprudel, sage ich dir. Der Punkt ist ja auch, Hunde lernen ja, wie vorhin schon häufig erwähnt, die lernen ja in so sozialen Konstellationen einfach viel für ihr Leben so mit, ne? Also Konfliktkompetenz und Pipapo. Und wenn mein Hund halt immer die Erwartung hat, durch viele Wiederholungen, okay, eine soziale Situation ist immer extrem viel Action, extrem viel Vollgas, übertrieben sein, bis hin zu Aggression und Prügelei, ja, dann kann das halt auch ganz schnell zum Weltbild meines Hundes werden, dass mein Hund halt denkt, oh ja gut, das ist ja wohl, so funktioniert's. Also anderer Reizhund ist gleich viel mit Dynamik kombiniert und viel mit, keine Ahnung.
Ja? Also du meinst, dass unterschätzt wird, dass man auch mal den Kontakt mit anderen Hunden zum Beispiel so gestaltet, dass man beispielsweise einfach sagt, so, wir legen uns jetzt hier mal auf die Wiese und sitzen jetzt hier einfach mal, ohne dass ihr spielt miteinander.
Ja, voll. Genau. Wir hatten, ich glaube, hast du nicht von
ja, ich hatte das, mal, genau. Das ist mein Ruhetraining.
Ja, genau. Das finde ich beispielsweise genau. Cool. Aber durchaus, ne, das ist auch etwas, was wir beispielsweise, also wir haben ja unter anderem eine Resozialisierungsgruppe, wo halt, das hat nichts mit Welpen zu tun, hoffentlich. Aber da sind halt Hunde mit gewissen Schwierigkeiten im Sozialkontakt beispielsweise, wo aber auch, also viele Hunde sind da, weil in der Welpenzeit viel falsch gelaufen ist, ne? Und da ist für mich uns immer das schönste Endbild. Wir sagen immer, der schönste Sozialkontakt ist der, wenn alle Hunde sich unbeschwert frei bewegen können, ohne dass da viel Erregung drin ist und jeder aber auch mal seinen eigenen Scheiß machen kann, dann wird wieder ein bisschen in Kontakt gegangen, dann wendet man sich wieder voneinander ab, ohne dass da halt wahnsinnig viel Action ist. Also eine Hundewiese, auf der 200 Hunde miteinander spielen, ist eine Hundewiese, von der würde ich einen Bogen drumherum machen.
Was würdest du denn sagen, weil das sehe ich ja auch immer wieder, was würdest du so Leuten sagen, die eben genau diesen Hund haben? Also der Hund, der, was ja in einem gewissen Alter auch irgendwo immer wieder im Rahmen ist, dass man halt sich freut, wenn man andere Hunde sieht. Das ist ja eine Sache, die für einen Junghund, sag ich mal, sehr typisch ja noch ist. Aber die Hunde, die dann auch wirklich, die gehen dann zu rennen zum anderen Hund hin und springen wie von der Tarantel gestochen drumherum, ohne irgendeine Art von Körpersprache des anderen Hundes, habe ich manchmal das Gefühl, wahrzunehmen. Und selbst wenn der andere Hund sagt, Alter, das reicht, Schluss, dann lässt er sich davon null beeindrucken und springt einfach weiter drumherum. Was würdest
Ja.
du da den Hundehaltern sagen?
Viel Spaß.
Hier ist
ja,
meine
durch.
Nummer.
Ach Gott, nee, ja. Ich meine, das ist halt so ein bisschen fast auch mein täglich Brot durch die Tatsache, dass, und ich möchte sie jetzt leider auch nicht einmal an den Kamm scheren, aber es ist bei Arbeitshunderassen, finde ich, sehr häufig der Fall, dass die wirklich auch überhaupt keine Bremse können oder auch keine, erstmal keine Bremse akzeptieren können. Also ich sehe es einfach sehr viel. Und was ich da einfach sagen würde, ist halt der Punkt, klar, such dir Hilfe, aber ich denke, das ist selbstverständlich. Und schau, dass du deinen Hund in solchen Situationen, also entweder Punkt eins, ne, erstmal sagen, okay, dann werden so Situationen vielleicht erstmal auch gar nicht mehr hergestellt, ne, wenn sie nicht sinnvoll gelöst werden können oder komplett ich auch nicht mehr handlungsfähig darin bin, weil ich meinen Hund da nicht drin kontrollieren kann, was er gerade tut, sondern dann geht es halt erstmal viel mehr vielleicht um Koexistenz lernen, wie wir es gerade gesagt hatten, ne, und dann so ein bisschen der Punkt, das sind meistens auch die Hundehalter, die in meinen Gruppen sehr viel laufen dürfen, hinter ihren Hunden her, als Beispiel, weil die dann halt einfach eine ganze Menge zu tun haben. Also da wird dann von vornherein wirklich durch den Halter der Hund angeleitet. Ne, dass man wirklich auch sagt, beispielsweise, man kann das ja staffeln. Ne? Zum Punkt 1 ist, erstmal Ruhe lernen, trotz anderem Hund in der Anwesenheit. Punkt 2 wäre zu sagen, okay, du darfst dich hier überall frei bewegen und machen, was du willst, aber du darfst beispielsweise jetzt einfach mal nicht zu dem anderen Hund hingehen, also von vornherein beispielsweise nicht. Ja, und das ist schon mal unter Umständen ziemlich anstrengend, das herzustellen. Und dann wäre halt der nächste Punkt zu sagen, okay, guck mal, wenn du das jetzt akzeptiert hast und das für mich umsetzbar ist, dass du auch innerhalb bei einem anderen Hund koexistieren kannst und dich selbst beschäftigen kannst, ohne die ganze Zeit auf Vollgas und nur im Fokus beim anderen Hund zu sein, dann kann man auch mal wieder langsam Sozialkontakt aufbauen oder zulassen, aber halt mit nicht, dass ich irgendwie 100 Meter daneben stehe, sondern dass ich halt unmittelbar in der Situation drin bin, um zu sagen, okay, sobald ich merke, das schwappt hier wieder hoch und der ältere Hund kommt mit seinen Grenzen setzen gar nicht hinterher, greife ich in die Situation rein, hole mir meinen kleinen Hund da raus, halte den erstmal fest, vielleicht ist auch notwendig, erstmal ein bisschen zu koregulieren, ne, über Berührung, über erstmal festhalten. Und dann wird die Situation gegebenenfalls nochmal wiederholt als Möglichkeit. Ne? Aber
Und
dass man
was?
sich das halt vor allen Dingen, und das ist auch ein Punkt, den man häufig übersieht, oh Gott, ich sagte, heute geht's aber ab. Es gibt, finde ich, bei Sozialkontakt immer so ein bisschen den Gedanken zwischen ganz oder gar nicht. Sprich, entweder, okay, es gibt keinen Sozialkontakt, wir laufen nur aneinander vorbei, oder ganz, wir lassen die Leinen los und alle Hunde laufen aufeinander zu, so, oder machen Sachen miteinander. Und das finde ich halt auch einen ganz, ganz wesentlichen Faktor. Sozialkontakt ist nicht nur ganz oder gar nicht, sondern Sozialkontakt kann auch sein, wir konzentrieren uns jetzt in der Stunde darauf, dass alle Hunde hier sich frei bewegen können, aber keiner miteinander Kontakt hat, sondern vielleicht auch mal eine Kommunikation aus Distanz stattfindet, ne? Mal markieren, einen Blick zuweisen, keine Ahnung. Das ist so unfassbar wertvoll für den späteren Hund, auch einfach mal in der Beobachtungsposition zu bleiben.
Ich sehe die Hunde schon so, manche Hunde so von weitem.
Ja, genau. Bei Welpen ja Gott sei Dank hoffentlich nicht. Aber auch für die ist das super, super wertvoll. Also wenn ich da den Tipp mitgeben darf, dann liebe Leute, probiert das mal. Probiert mal den Hund im Freilassen, ohne dass jetzt unmittelbar sofort ein Kontakt entstehen muss.
Was würdest du denn sagen? kann ein Mensch tun, um genau das zu fördern, dass der Hund nämlich hinrennt, durchdreht, überdreht, keine Ahnung was. Und ich weiß, das ist jetzt extra so formuliert, weil genau das will man ja nicht. Aber was muss man machen, wenn man, um das zu erreichen, so nach dem Motto, weißt du? Also umgekehrte
Also,
Psychologie.
ja, perfekt. Wenn ich so einen Hund haben wollen würde, dann würde ich definitiv darauf achten, dass ich jedem seiner Impulse nachkomme. In Bezug auf, wenn ich jetzt die Haus verlasse und mir kommt jemand mit Hund entgegen, dass ich jeden Kontakt beispielsweise sofort zulasse als Möglichkeit.
Okay, ich möchte betonen, das ist jetzt, was ich tun muss, damit es nicht funktioniert.
Ja, vielleicht stellen wir das nochmal richtig klar. Ich sehe schon gerade, dass es hier irgendwo rausgeschnitten
Nein, 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 ich
wird. Und
schneide hier gar nichts.
dann, ja. Du nicht. Nee, aber genau das ist halt der wesentliche Punkt, ne? Wie wir vorhin schon innerhalb des Sozialkontaktes über gewisse Kognitionen gesprochen haben, die sich halt entwickeln können. So muss da nicht mal Sozialkontakt per se entstehen, beziehungsweise eigentlich schon, sondern was ich mit meine, ist die Kognition alleine schon, wenn mein Hund die Erfahrung macht, okay, immer wenn ich einen Hund sehe, dann darf ich da auch hinrennen und Sachen tun und Vollgas geben und keine Ahnung, bezieht sich auf den Menschen ja auch übrigens gleichermaßen, also auch zu jedem Menschen hinlassen ist etwas, wo eine gewisse Erwartung hinter entsteht.
Und bevor wir den Podcast angefangen haben, habe ich nämlich genau das nochmal gesagt, wo ich auch meinte, ich weiß nicht, warum wir Menschen ständig dieses Bedürfnis haben, Welpen überall hinzulassen, weil wir haben irgendwie, glaube ich, ganz oft den Wunsch, dass unser Welpe mit jedem Hund jetzt Freundschaften bildet und lassen ihn dann zu jedem Hund hin. Und dadurch lernt der Hund, ich darf zu jedem Hund hin. Und im Idealfall ziehe ich noch dahin und im zweiten Idealfall darf ich dann auch spielen.
Ja, genau. Also wenn wir dieses Szenario jetzt mal aufrollen. Wir nehmen an, Hund, mein Hund, ich gehe aus der Haustür raus, mir kommt ein Hund entgegen. Mein Hund zieht mich zum anderen Hund an der Leine und ist dann auf einmal im Sozialkontakt und das wiederholt sich in verschiedenen Situationen immer wieder. Dann haben wir halt einfach hier direkt einen kompletten Haufen Scheiße, wenn ich das so sagen darf. Weil der Punkt ist nicht nur, dass wir damit natürlich dann die Erwartung schüren, wie ich gerade gesagt, okay, anderer Hund, damit habe ich automatisch zu tun, da ist direkt Action cool, Spannung, was auch immer, ne, was natürlich automatisch das Erregungslevel hochbringt, sondern wenn wir wieder an Funktionalität von Verhalten denken, ist natürlich auch genau das entstanden, wovon ich vorhin gesprochen habe, und zwar der Hund hat an der Leine gezogen, hat gemerkt, okay, guck mal, wenn ich mir nur genug Druck in die Leine gebe, dann komme ich da schon in irgendeiner Form hin. Man geht dem dann so ein bisschen nach, ne? Und für einen Hund ist dann halt auch einfach, warum sollte der Hund beim nächsten Mal sich dazu entscheiden, nicht an der Leine zu ziehen, wenn er so eine Situation sieht, wenn es doch in anderen Situationen funktioniert hat, ne? Und das ist dann so ein bisschen der Anfang vom Ende, wenn ich solche Menschen sehe, die ihr da von A nach B ziehen lassen, die ständig Hundekontakte zulassen oder Menschenkontakte zulassen, weil ja, das ist alles süß und schön und gut und vor allem in der Welpenzeit, das ist ja häufig so das Problem. Da ist ja auch wirklich alles irgendwie süß und flauschig und toll und Mensch. Ja, aber ihr bereitet eure Hunde halt genau in den Momenten auf das vor, was ihr später davon bekommt, ne?
Und ich finde, man kann ja auch ergänzen an dieser Stelle, es geht nicht darum, dass euer Hund nicht jetzt ab jetzt nirgends mehr hin darf, sondern es geht, finde ich, ein bisschen manchmal darum, wie euer Hund dahin geht. Also ich finde, man kann ja zum Beispiel auch mit dem Welpen von Anfang an, zum Beispiel ja schon üben, du darfst jetzt mit dem Welpen spielen oder du darfst jetzt diesen Menschen begrüßen, wenn du vorher kurz beispielsweise wartest. Wenn du vorher kurz dich zurückhältst, kurz wartest, mich im Idealfall vielleicht sogar noch mal kurz anschaust. Und ich dir dann das Okay gebe und dann darfst du hin. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Situation, als wenn der Welpe an der Leine zieht, hinzieht und dann sagt, ey, ich will da hin und dann Kontakt kriegt.
Und dann denkt man sich so, upsie. Also, ja, der Punkt ist so ein bisschen, ja, also zwei Fragen, die man dir stellen sollte, oder zwei Sachen, auf die man achten sollte. Punkt eins, das Thema, muss ein Kontakt überhaupt immer da sein? Nein, wenn ich nicht möchte, dass mein Hund für die Zukunft immer die Erwartung darin hat, dass auch immer ein Kontakt entsteht. Weil dann sind wir auch ganz schnell im Bereich Frustrationsproblematiken, ne? Und aus dem Welpen wird irgendwann ein pubertärer Hund und da wird Frust auch nochmal zu einem ganz großen Thema werden, verspreche ich euch, Leute. Und dann halt, genau, wie du schon sagst, der nächste Punkt, sich einfach mal in so Situationen an gewissen Schnittstellen auch das aus dem Auto ausladen, aus dem Haustür rausgehen und keine Ahnung was, ne? Mal überlegen, unter welchen Bedingungen der Hund jetzt eigentlich gerade diese Freigabe dafür bekommen hat. Also was ist eigentlich passiert, damit ich dem Hund jetzt die Freigabe gegeben habe, in den Garten zu gehen, als Beispiel, ne? Ganz einfach dargestellt. Und das haben wir so viel im Alltag, so Situationen. Und die Gefahr ist halt immer, dass wir so Situationen gar nicht so sehen, ja, oder ja, übersehen letztlich. Und da sich aber auch ganz, ganz schnell halt ja, Funktionalitäten für den Hund drunter entwickeln, die uns dann halt zum Problem werden irgendwann oder auf die Füße fallen.
Was sagst du zu der Aussage, das legt sich von alleine?
Ja, das ist ein netter Gedanke. Also ich bin ja, sage nie schwarz oder weiß. Das heißt, vielleicht gibt es Hunde, Situationen, Probleme, Schwierigkeiten, was sich tatsächlich von alleine legt. Was für mich da am ehesten noch mit in die Kategorie reingehören würde, ist eventuell unter Umständen so ein bisschen das Thema Unsicherheit. Also ich spreche jetzt nicht von Angst, sondern ich spreche von Unsicherheit in Bezug auf, wir gehen hier einen Weg entlang, da fühlt sich mein Hund ein bisschen unsicher und er ist ein bisschen, oh, und ich weiß nicht und keine Ahnung. Da sehe ich eher die Schwierigkeit drin oder den Fehler drin, dass sehr viele Menschen sich unfassbar in die Situation verkopfen und sich da reinsteigern und da versuchen, keine Ahnung, was für ein Training drüber aufzubauen. Ich bin da immer eher ein Fan davon zu sagen, ey, bleib doch einfach selber normal, lauf doch einfach da durch. Versuch natürlich auch von deiner Körperhaltung her jetzt keine Unsicherheit auszustrahlen, ne? Aber guck natürlich auch, wie geht dein Hund mit der Situation um. Und das wäre vielleicht für mich am ehesten etwas, wo ich sage, das löst sich von selbst, in Anführungszeichen, in Bezug darauf, dass ich da jetzt nicht zwangsläufig immer ein riesengroßes Training drumherum bauen würde, nur weil der Hund mal ganz kurz ein bisschen unsicher war oder auf einem Weg ein bisschen unsicher ist. Das ist halt häufig etwas, was viel mit Routine zu tun hat und viel mit eigener Präsenz und Sicherheit und dem Hund natürlich auch darüber vermitteln, dass die Situation okay ist. Aber sonst ist das halt häufig, ich sag mal, die Aussage etwas, wo wir uns dann in 2 Jahren in der Pubertät spätestens wiedersehen. Mhm. Weil sich natürlich, also gerade so Themen mit gewissen Erwartungshaltungen beispielsweise, Das löst sich schon von selbst, aber die Frage ist, ob es in die richtige Richtung sich gelöst hat, das Problem, ne? Also zugunsten von wem?
Immer wenn ich das höre, finde ich, also ich finde es schwer, das so pauschal sozusagen mit dem, was verwächst sich. Ich glaube, es gibt Dinge, die entwickeln sich mit der Zeit besser, beziehungsweise die kann ein Welpe noch nicht. Also so beispielsweise Frust aushalten, ja, oder keine Ahnung, eine Stubenreinheit, was auch immer. Also Dinge, die der Hund als Welpe oder als Junghund einfach auch teilweise noch nicht kann. Wo ich sage, ja, der kann das noch nicht. Aber, und deshalb würde ich auch schon sagen, ja, diese Dinge werden sich mit der Zeit auch lösen, aber beziehungsweise auch erledigen, aber unter der Voraussetzung, dass du es richtig machst in der Zeit.
Ja, genau. Also das ist so, wäre für mich auch die Unterscheidung, ne? Also, in dem Zusammenhang. Heißt das für mich, dass ich gar nichts machen muss und das wird sich von selber lösen, das Problem oder die Situation, vor der wir gerade stehen? Ja. Oder löst sich das schon halt mit einem gewissen, ja, gibt dem armen Hund ein bisschen Zeit, dem Welpen, ne, genau, das zu lernen, aber trotzdem natürlich bedarf es mein Zutun.
Genau, und, also dass sich Dinge schon verwachsen und Dinge auch in Anführungsstrichen oder in Klammern eher gesagt von alleine lösen, aber unter der Voraussetzung, dass du einfach mach es weiterhin richtig und dann wird das Problem sich von alleine lösen und verwachsen. Ja. Also ich glaube, so kann man es vielleicht so ein bisschen formulieren.
Doch, das stimmt definitiv. Also gerade im Bereich Frustrationstoleranz und auch Impulskontrolle und solche Geschichten. Also wenn man es mal wirklich auch mal ganz hart runterbrechen würde, dann sind die Sachen, die der Hund am besten lernt für seinen Alltag, die Sachen, die halt auch einfach im Alltag stattfinden. Also ich halte beispielsweise wirklich nichts davon oder wenig davon zu sagen, ich halte nichts davon. Zu sagen, man beschränkt Erziehung darauf, dass man sich eine Stunde am Tag in den Garten stellt mit dem Hund und 3, 4, 5 Übungen macht. Eine Übung Frustrationstoleranz, die nächste Impulskontrolle, die andere Sozialverhalten, Beißhemmung, was auch immer. Weil der Punkt ist halt für mich, das ist halt eine Situation, eine Stunde am Tag, wo ich eine Sache mit meinem Hund übe oder mehrere Sachen mit meinem Hund übe. Aber das ist doch gar nicht übertragbar oder vergleichbar mit den Situationen, wie sie denn nachher im Alltag sind, wo sich die Problematik äußert. Also was ich eigentlich viel eher oder wichtiger finde, ist halt so den ganzen Alltag als Erziehung anzusehen, wie er ist, mit allen Situationen, die im Alltag halt einfach mal stattfinden, ich sag mal, es zuzulassen, dass der Hund eine Frage stellt, dass der Hund ein Problem hat, dass der Hund halt einfach auch noch nicht so eine sehr ausgeprägte kognitive Ressource hat, um in dem Maß Frust auszuhalten, aber den Hund halt in diesen Situationen zu begleiten.
Ja. Ja? Ich finde, dass man auch eine Unterscheidung treffen kann, beziehungsweise sage ich das immer, zwischen Training und Erziehung. Weil ich glaube, dass viele Leute das verwechseln oder beziehungsweise zusammenschmeißen. Und ich finde, es ist ein Unterschied. Weil ich finde, Training ist das, was stattfindet, wenn ich in die Hundeschule gehe. Ich trainiere einen Sitz, ich trainiere einen Platz, ich trainiere ein Hier, ein Nein. Das ist für mich aber noch lange nicht Erziehung. Weil ich finde, Erziehung ist das, was den ganzen Tag passiert, das, was Beziehung ist. Das ist so ein bisschen... Eigentlich ist Beziehung und Erziehung so eine eigene Kategorie, weil ich das, was ich ja mit dem Hund mache, ist, ich baue ein Miteinander auf. Wie gehen wir miteinander um? Wie regeln wir hier Dinge? Welche Regeln gelten hier? Wie verhalte ich mich dir gegenüber? Wie verhalte ich mich als Halter dem Hund gegenüber und so weiter? Und das ist ja das, was es letztendlich ausmacht. Und da komme ich jetzt auf ein ganz wichtiges Thema, und ich finde, das Thema ist eigentlich ganz, ganz wichtig in Bezug auf Sozialisierung, in Bezug auf Beißhemmung, in Bezug auf Kommunikation, in Bezug auf keine Ahnung, ist halt wirklich, sich mit dem Hund unterhalten können. Also lerne die Hundesprache, verstehe, was der Hund sagt, und andersrum, verstehe, was du dem Hund sagst, weil ich finde, das ist auch immer was total unterschätzt wird, dieses, wie kommuniziere ich eigentlich mit meinem Hund, weil wir nur auf Sprache konzentriert sind ganz oft und den Rest einfach völlig vergessen. Und ich finde, wenn du das kannst, dann funktioniert alles total einfach.
Das ist finde ich, hat es wunderbar auf den Punkt gebracht, finde ich.
Gut, können wir jetzt aufhören?
Sind wir jetzt eigentlich auch schon durch? Gut, hätten wir auch einfach uns die kompletten 50 Minuten sparen können.
Ich schneide das einfach dann auf den Satz runter und dann...
Durchaus. Und vor allen Dingen, was man da noch mit ergänzen kann, finde ich, ist so das Thema auch verschiedene Aspekte der Kommunikation halt einfach zu berücksichtigen. Also nicht nur wie oder wie funktioniert Kommunikation, sondern sich halt auch dessen bewusst zu sein. Und das war, glaube ich, auch eingangs das, was du kurz angesprochen hattest, dass man ja sich viel auch verunsichert ist, ob ich jetzt mal Nein sagen darf als Beispiel. Kommunikation im Allgemeinen, ne, ist nie immer nur in eine Richtung. Also es ist nie immer nur ein Ja für jede Situation. Ne? Es gibt genauso Situationen, und das ist wichtig, wo einfach mal ein Nein wichtig ist. Und ob ich das nun körpersprachlich klar mache oder über die Situation selber, über das Weglassen von dem erwarteten Keks als Beispiel, ist ja vollkommen egal, aber es ist wichtig. Ne? Weil wenn ich Kommunikation halt nur auf einer Seite lasse und sei es jetzt nur Ja sage oder nur Nein sage, es gibt ja jedes Extrem heutzutage und beides ist furchtbar, dann ist das halt einfach für mich an der Definition von Kommunikation vorbei.
Ja. Ja, und ich glaube, also ich persönlich, das ist jetzt aber eine ganz persönliche Erfahrung von mir mit meinem Hund, nur mit meinem Hund. Naja, nicht ganz und mit ein paar Kundenhunden, fairerweise, aber es ist, ich finde, bei mir war so ein Punkt, und das liegt einfach auch daran, ne, als Hundetrainer, also für mich, ich habe ja so viel Fortbildung und dann, ich bin ja auch immer, ich will immer dazu lernen, ja, ich finde es auch immer noch spannend, auch nach über 10 Jahren Hundeerfahrung, immer noch spannend, andere Leute mit ihrer Arbeit kennenzulernen, neue Aspekte kennenzulernen und so weiter, ja, aber ich finde, alles hat irgendwo wahrscheinlich seine Daseinsberechtigung und ich pick mir gerne immer das raus, was mich weiterbringt, und ich habe, seit ich mit meinem Hund sehr viel körpersprachlich arbeite, weil ich bestimmten Trainern bestimmte Seminare gemacht habe und sage, hey, cool, ich kann ja eigentlich mit meinem Hund reden, ohne dass ich Kommandos rein theoretisch brauche. Also ich benutze sie zwar im Alltag, weil sie praktisch sind, aber ich kann meinem Hund rein körpersprachlich sagen, komm bitte her, bleib bei mir, geh mal bitte weg, halte dich da auf, ohne dass ich das irgendwie trainieren muss, im Sinne von einem Kommando zu geben. Und das fand ich halt super spannend irgendwann im Laufe meiner Karriere, weil ich halt irgendwann gesagt habe, krass, dass dieses mit dem Hund reden, also kommunizieren lernen, das, was wir in einer menschlichen Beziehung ja oft sagen, ne, lernt miteinander zu reden, lernt euch gut auszudrücken, wie vermittle ich etwas, damit es beim anderen gut ankommt, gilt ja bei Menschen genauso, kann ich beim Hund halt auch lernen. Und ja, ich kann auch meinem Partner in Anführungsstrichen beibringen, bei mir hast du die Spülmaschine auszuräumen, aber ich kann ja letztendlich ja auch trotzdem sagen, hey, wir haben eine gute Beziehung miteinander und ne, und ich, das ist, ich finde, das ist beim Hund nicht anders. Also, falls man versteht, was ich sagen will.
Boah, ich finde, das kannst du ausweiten. Also, ich, wenn du das so findest, ich finde das auch so. Also, wir finden das so. Das ist nur. Also, weil der Punkt ist ja auch, also, ich weiß gar nicht, in der letzten Folge schon thematisiert hatte, aber ich hatte mal auch auf Social Media was gepostet, wo ich gesagt habe, dass mein Hund beispielsweise, der Akas, der kann keinen Sitz, er kann auch keinen Platz kommandieren. Der kann halt einfach keine Kommandos, weil ich es mir halt einfach nie zu meinem Fokus des Lebens gemacht habe. Und er kann nicht heißt, er kann es nicht in jeder Situation immer, ich kann es nicht von ihm verlangen, dass es immer tut, weil dafür ist es viel zu schlecht angelernt worden. Weil es aber auch einfach nicht nötig ist, ne? Und wenn wir uns mal auch mal so, man soll Hundekommunikation nicht mit Menschenkommunikation vergleichen oder Hunde mit Menschen nicht vergleichen, was auch vollkommen fein ist, ne? Aber man muss sich ja auch einfach mal nur die Frage stellen, warum kommen Hunde nicht auf die Welt und wissen automatisch, was Sitz bedeutet? Also, warum ist das nicht bei denen verankert, wenn offensichtlich sehr viele Menschen darin eine unfassbare Notwendigkeit, wenn nicht sogar den Pol der Erziehung sehen, dass der Hund sitzen kann?
Ja, und ich glaube auch das ist jetzt einfach unsere letzte Podcast-Folge, ist jetzt einfach so ein bisschen zu lang her. Aber ich glaube, auch das habe ich im letzten Podcast gesagt, dass ich auch mal einen Anruf einer Kundin hatte, die sagte, mein Hund ist super gut erzogen, der kann Sitz und der kann Platz, aber der beißt mich immer. Und
Ja, das trifft es ganz gut.
das ist halt so dieses, ja, aber das heißt dann, ist ja nicht, also dann können wir über den Begriff gut erzogen debattieren, weil ich persönlich, ja, ne, es ist, mein Hund kann vielleicht nicht, keine Ahnung, wie du sagst, ne, auf Kommando schieß mich tot. Aber auf der anderen Seite, wenn ein kleines Kind mit einem Würstchen rumrennt, dann reißt sie dem das Kind, also dem die Wurst nicht aus der Hand, weil sie halt das einfach, sie würde das nicht einfach machen. Also ja, sie würde vielleicht charmant daneben sitzen und anfangen, ganz, 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 ganz langsam dran zu riechen und zu gucken, was das Kind macht. Und wie es reagiert. Und wenn es vielleicht die Wurst dann hinhält, dann vielleicht mal ganz vorsichtig zu nehmen. Aber sie würde nie auf die Idee kommen, das Kind umzurennen und die Wurst wegzureißen.
Warum? Hast du ihr beigebracht, sich dann immer automatisch hinzusetzen, wenn das Kind rennt? Weil
Nein.
sonst glaube ich nicht, dass ich glaube, das ist ein Mythos, dass ein Hund das lernen kann.
Also ich muss sagen, das macht sie wirklich richtig gut. Aber das Ding ist, sie hat halt einfach, also von Anfang an gelernt, du reißt einfach grundsätzlich niemandem irgendwas aus der Hand. Du nimmst dir auch nicht einfach Dinge, wenn jemand sie in der Hand hat. Also es war dieses Nachfragen einfach mal. Und also ich war, wenn ich bei Freunden bin, die Kinder haben, die wirklich auf Augenhöhe mit ihr sind oder sowas, dann weiß ich, dass ich mir da keine Sorgen machen muss, dass sie das Kind umrennt.
Ja, das ist doch, genau. Also das ist halt auch so ein bisschen, das würde ich sagen, ist halt gute Erziehung, ne? Also ich wurde mal gefragt, vielleicht passt es auch ganz gut als Abschluss, was ich meinen Hunden oder auch allgemein den Kundenhunden mit auf den Weg geben möchte. Und mir ist tatsächlich einfach nur eine Sache eingefallen, und zwar, für mich ist das Ziel der Erziehung, meinem Hund zu vermitteln, komm auf dieses wahnsinnig verrückte Leben klar, ohne dir selbst oder anderen irgendwo zur Last zu werden. Punkt. Na, füg dich, also, was heißt füg dich ein? Das klingt schon wieder extrem nach Anpassung und Deckelung und keine Ahnung was. Es geht mir einfach darum, der Hund soll einfach in dem Leben, wo er stattfindet, soll einfach klarkommen. Also er soll Freiheiten haben, er soll Freiheiten genießen können. Aber das geht halt auch einfach nur, wenn der Hund auch weiß, wie er mit gewissen Situationen umzugehen hat. Und das
Es
ist für
ist,
mich Erziehung. Und da
ja,
hat kein Sitzplatz
und es ist
Kommando.
ja bei Menschen nicht anders. Also dieses, ne, du musst ja, auch wenn du individuell dich entwickeln willst, dich trotzdem in der Gemeinschaft einfügen. Und ja, es ist manchmal nicht einfach, das so unter einen Hut zu kriegen, aber letztendlich funktioniert es halt genauso und beim Hund gilt es nicht anders. Also der darf ja individuell sein, aber halt immer nur in einem gewissen Rahmen.
Ja, genau. So, das müssen wir jetzt erreichen mit Hundeerziehung. Viel Spaß, liebe Leute.
Ja, also fand ich jetzt eine mega spannende Folge. Ich glaube, wir sind ab und zu mal ein bisschen abgewichen, aber es gibt doch einfach so viel zu
Meinst du?
quatschen.
Ja, ich. Das ist einfach auch immer ein schönes. Also ich mag's sehr gerne. Das Thema allgemein, aber auch die Unterhaltung mit dir finde ich sehr schön. Lässt sehr zum
Also
Abschweifen.
machen wir dann die dritte Folge und ich würde sagen, einfach nur vom Bedarf her würde ich ja sagen, einfach mal eine Social Media Folge irgendwann zum Schluss.
Ja,
Damit wir wissen, ob es
die muss
funktioniert.
jetzt schon sein.
Weil wir immer wieder aufs Thema kommen.
Oh
Okay,
Gott.
um jetzt mal das Thema abzuschließen. Also, ich würde es gerne gerade nochmal so zusammenfassen. Also, ich glaube, wir sind uns einig. Sozialisierung mega wichtig, aber nicht nur Sache unter Hunden, ganz, ganz wichtig, um Sozialisierung vom Hund richtig als Halter anzuleiten, muss ich die Hundesprache verstehen, ich muss einschätzen können, wann ist mein Hund unsicher, ich muss einschätzen können, wann ist mein Hund überfordert, wann pöbelt mein eigener, ne, so, wann muss ich meinen schützen. Das heißt, ich sollte schon regeln, ja, so ein bisschen wie im Kindergarten, ne? Da gibt es auch mal einen Erzieher, der guckt, dass es nicht ganz aus dem Rahmen fällt. So kann man sich das ja so ein bisschen, ja, aber dafür muss ich es halt auch einschätzen können und auch zu sagen, okay, was bringe ich meinem Hund eigentlich bei, wenn er zum Beispiel zu jedem Hund hin darf und immer überall hinziehen darf und dann kommt er da auch hin und so weiter.
Genau. Was möchte ich, was mein Hund mit den Situationen verbindet?
Genau. Und letztendlich auch, dass ich mal mich einfach so unterfrage und sage, okay, hey, gibt es vielleicht auch Dinge, wo mein Hund was lernt, ohne dass ich das mitkriege? Das ist vielleicht auch nochmal so eine Frage. Und ja, und auch zum Thema Beißhemmung, also weil wir hatten das Thema, es verwechselt sich. Wir waren uns einig, ja, Dinge verwachsen sich, aber unter der Voraussetzung, dass ich die richtige Basis dafür lege.
Ja, definitiv. Ne? Mir überlege, wo, wie reagiere ich auf Verhalten? Was hat das Verhalten für eine Funktionalität dahinter? Und halt auch einfach, aber ne, im Prinzip wäre es mir vielleicht auch nochmal wichtig, den Leuten so ein bisschen Druck zu nehmen, weil der Punkt ist halt, ich schätze mal, die Menschen, die deinen Podcast hören, das sind ja auch keine Menschen, die sich überhaupt nichts Gedanken machen, sondern die sind wahrscheinlich auch sehr in der Hundebubble
drin. Ganz im Gegenteil.
Genau. Ja, es ist meist eher ganz im Gegenteil der Fall. Vielleicht ist es für euch auch hilfreich zu wissen oder sich erstmal den Fokus auf die Entwicklung zu setzen und nicht auf, bis dahin müssen Sachen funktionieren.
Ja, uns als Weg zu sehen. Ich glaube, also ich würde jetzt, wenn ich mir nochmal einen Welpen holen würde, ich würde mir wirklich so den Druck rausnehmen und sagen, okay, ich habe jetzt ein Jahr Zeit, das meinem Hund beizubringen.
Ja, ja, voll. Definitiv, ich auch.
Ja, gut. Danke, dass du wieder da warst. Es war richtig lustig wieder.
Schön, freut mich. Danke auch, dass ich hier sein durfte nochmal.
Und ja, vielleicht wird ja noch eine dritte Folge draus.
Schauen wir mal, wenn es meinen Kalender hergibt, gerne.
Dann erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüssi.
Bis dann, ciao.